könnten Sie bitte in mein Knie auch einen MP3-Player einbauen? Mit Bluetooth?
Mit Bluetooth. Alles ist besser mit Bluetooth.
Auf jeden Fall. Kann ich meine Box mit verbinden und überall, wo ich bin, ist Musik. Willkommen beim Stille Wasser Podcast. Ich bin Dima und ich interviewe in jeder Folge einen neuen Gast zu seinem psychischen Problem. Dieser Podcast ist kein Ersatz für eine Therapie. Ich bin kein Therapeut, sondern nur ein depressiver Motion Designer mit zwei Mikrofonen. Heute habe ich Anne bei mir. Hallo Anne.
Hi.
Perfekt, das hat auch super funktioniert. Anne, erzähl mir mal ein bisschen was von dir. Ich weiß nämlich noch gar nichts. Wir haben jetzt ganz kurz gesprochen und ich weiß nichts. Genauso wie der Zuhörer und das wird uns beiden helfen sicherlich.
Okay.
Wer bist du? Und was machst du? Und wie alt bist du? Und all diese Dinge.
Also ich bin Anne, ich bin 31 Jahre alt und wohne in Bechtolsheim. Das ist ein winzig kleines Kaff bei Alzey und das liegt bei Mainz. Das kennt nämlich auch nicht jeder. Ja, ich mache zurzeit eine Umschulung zur Kauffrau für Büromanagement und bin eigentlich examinierte Altenpflegerin. Ja.
Krass.
Ja, also ich habe schon ein bisschen was ausprobiert.
Das mit dem Altenpflegen, ein Kumpel von mir ist Altenpfleger, der erzählt mir immer so ganz fürchterliche Geschichten, wo ich mir so denke, holy shit, ey, wie macht er das?
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das ein herausfordernder Job ist, um es mal ganz milde zu sagen. Und dass man da auch viel sieht, was ein Otto-Normalmensch eigentlich auch normalerweise einfach nicht mitkriegt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe 3 Jahre Ausbildung gemacht und habe dann auch in dem Beruf gearbeitet und habe vorher tatsächlich noch ein FSJ auf Intensivstation gemacht, auf der inneren Intensiv.
Und ach du Scheiße, okay. Während meiner
Ausbildung habe ich auch ein Praktikum in der Psychiatrie gemacht. Also ich habe so die ganze Bandbreite der medizinischen Abgründe mitverfolgt, muss man sagen. Ja.
Okay, so ein Allgemeinarzt wäre einfach nichts für dich gewesen. Das ist einfach richtig.
Ja.
Alter, okay. Du hast ja dann praktisch so mit so die härtesten Ecken durch, was das Feld so hergibt irgendwie.
Ja, ich habe von allem was gesehen und nicht alles würde ich wiedersehen wollen, sagen wir so.
Krass. Hast du eine Diagnose oder geht es dir allgemein irgendwie ab und zu nicht so gut? Oder kannst du ein bisschen deine Symptome beschreiben?
Also ich bin Depressionspatientin und bin seit 2 Jahren Citalopram-Patient. Es ist halt so ein nettes kleines Medikament, was den Serotoninspiegel so anhebt. Ansonsten, ja, ein paar Angstzustände kommen auch noch dazu und ich bin ziemlich soziophober Mensch, was man eigentlich nicht denkt, wenn man mich so über Twitter und so kennt.
Wie macht sich das bemerkbar bei dir? Also das Soziophobe irgendwie? Hast du da ein Beispiel für?
Also ich werde ziemlich unruhig, wenn es darum geht, rauszugehen, mit anderen Leuten zu interagieren. Ich bin jetzt 2018 tatsächlich ziemlich oft über meinen Schatten gesprungen. Ich war zum Beispiel in einem Kurzurlaub in Hamburg, war auch bei euch in der Redaktion, war mit einer Freundin unterwegs, was ich eigentlich ein paar Monate vorher nicht unbedingt gemacht hätte, in eine fremde Stadt fahren und dort mich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen. Ich war auf der Gamescom.
Das sind eine Menge Leute.
Ja, ein Haufen Leute. Und ich wollte auch eigentlich gar nicht hin und hatte genau deswegen auch Angst hinzugehen, weil sehr viele Leute, sehr laut, alles auf engem Raum. Und ja, es war anfangs einfach nur furchtbar. Und ich war so froh, dass ich ein paar Menschen dabei hatte, die mir da wirklich quasi Händchen gehalten haben. Und ja.
Ja, aber ich meine, du hast es überstanden. Wie würdest du jetzt rückblickend sagen, hat sich das irgendwie, ist das so eine Art Exposure-Therapy gewesen?
Ja, also eigentlich schon irgendwie. Aber ich werde nie wieder auf die Gamescom gehen. Das habe ich jetzt schon beschlossen. Was so das Treffen von fremden Leuten angeht oder halt Leute, mit denen man bis jetzt nur geschrieben hat, muss ich sagen, habe ich doch durchaus positive Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, ich muss mich da nochmal überwinden, um das nochmal zu machen, aber ich könnte es mir vorstellen.
Hattest du da so besonders krasse Situationen? Also hast du da irgendwie jetzt ein Beispiel für so ein besonders krasses Erlebnis, wo du dich extrem konfrontiert gesehen hast mit deiner Angst?
Ja, und zwar direkt, als wir reingingen. Also ich hatte ein Ticket für Freitag und kam dort an. Mhm. Und die zwei Herrschaften, mit denen ich reingegangen bin in die Halle, die haben sich direkt zum Spielen angestellt. Und ich wollte nicht spielen, ich hatte nur ein Ziel, wollte da auch so schnell wie möglich hin, kannte mich aber nicht aus und habe dann da gestanden, okay, wo muss ich hin? Also ich bin generell ein Mensch, den kann man in einem Parkhaus aussetzen und ich finde nicht mehr raus, das erstmal vorweg. Und da stand ich in diesem mir unbekannten Gelände und wusste nichts mit mir anzufangen. Und von links kamen Leute, von rechts, von überall eigentlich, es war mega laut. Und ich dann erstmal jemandem auf WhatsApp geschrieben und habe gesagt, bitte rette mich, komm einfach her, ich stehe hier an dieser Säule, habe die Nummer abgelesen, rette mich. Ich stand da wirklich, ich hatte schweißnasse Hände, ich war hochrot, ich hatte einen Puls von keine Ahnung was, also ich trage so eine Garmin Watch und das Ding hat mir einen Puls angezeigt, der war nicht normal.
Das ist okay. Scheiße, okay.
Ja, also ich habe mein Herz auch förmlich gehört, also es ist mir bis in den Hals gesprungen und ich war mehr als dankbar, als der Mensch, den ich dann um Hilfe gebeten habe, dann auch tatsächlich ein paar Minuten später kam.
Ich kenne solche Momente auch, wenn man jeden Herzschlag fast fühlt und es knirscht irgendwie, habe ich das Gefühl. Also meins knirscht, ich weiß nicht, wie deins sich anhört, aber meins macht irgendwie so, also so mit jedem Kick macht es irgendwie so ein, so als würde es gleich aus meinem Brustkorb platzen, wie so ein Alien. Das ist echt krass. Ja. Also wenn man wirklich in diesem Zustand ist, so richtig so Tunnelblick und irgendwie scheiße.
Das
also
ist furchtbar. Pure Panik. Oh Gott, das ist so schlimm. Also mir wurde auch wirklich also fast ein bisschen schwindelig, obwohl ich ja in dem Moment mich eigentlich nur da rumstand und gar nichts gemacht habe. Ich habe gezittert, das ja, war ganz schlimm. Deshalb, also auch wenn es nachher noch schöne Erlebnisse dort gab, werde ich es wahrscheinlich vermeiden, nochmal hinzugehen.
Und hattest du solche Erlebnisse schon immer oder gab es eine Zeit, wo das noch nicht so war? Hat es irgendwo angefangen oder?
Ich war eigentlich immer ein sehr sozialer Mensch und ich komme auch mit jedem gut zurecht, muss ich sagen. Es ist halt einfach so, dass ich durch meine Arbeit, wie ich ja eben erzählt habe, durch den Beruf halt einfach gezwungen war, immer mit anderen Menschen zu interagieren. Und der Beruf hat mich im Grunde so ein bisschen kaputt dafür gemacht. Und ich glaube, daher kommt es, dass ich eigentlich nur noch Angst habe, wenn ich unter Menschen bin.
Wie ist es dem Beruf gelungen? Also wie ist das möglich?
Ja, das ist so ein bisschen tricky zu erklären. Also ich habe, wie gesagt, die Ausbildung gemacht, 3 Jahre lang und habe dann halt auch in dem Beruf gearbeitet. Und während der Ausbildung habe ich schon gemerkt, okay, die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Also ich bin super gern zu meinen Patienten gegangen, die haben sich auch immer gefreut. Und das, was andere so an der Altenpflege so abschreckend finden, fand ich eigentlich gar nicht schlimm. Also wirklich, es braucht viel, um mich jetzt irgendwie, ja, zu schocken. Ja, ich habe das richtig gerne gemacht, aber das Ganze drumherum, dieses keine Freizeit, immer auf Druck arbeiten. Und wir haben halt eingetrichtert bekommen, dass wir quasi direkt, wenn wir zur Arbeit gehen und wenn wir was an einem Menschen machen, dass wir mit einem Fuß im Gefängnis stehen. Das wird einem so gesagt.
Okay.
Dass wenn du hier was falsch machst, du wirklich für alles belangt werden kannst, egal was es ist. Und das hast du halt immer im Hinterkopf, dass du was falsch machen könntest. Und selbst wenn du nichts falsch machst. Ja, das ist wirklich doch sehr belastend. Und wie gesagt, also ich habe über den Zeitraum, in dem ich da in der Pflege aktiv gearbeitet habe, also jetzt im stationären Bereich, im Altenheim oder halt auch im ambulanten Dienst, wirklich nur Druck von oben bekommen und eigentlich auch nie irgendwie gehört, dass ich eine gute Arbeit mache.
Ja.
Also es wurde vorausgesetzt, dass man so flexibel ist, dass man kommt, wenn jemand pfeift. Und dass man eigentlich kein Privatleben hat.
Ach du Scheiße.
Ja, das ist das, was mich so ein bisschen kaputt gemacht hat. Ich wurde in meinem letzten Betrieb, wo ich war, wurde ich gekündigt während der Probezeit. Ich bin da gerade frisch hingewechselt, hatte mich dann verletzt und wurde in der Probezeit gekündigt, weil ich nicht arbeiten gehen konnte. Das ist nicht die feine englische Art, aber das hat mich dann so ein bisschen runtergezogen, muss ich sagen.
Ja, das ist klar. Ey. Was zum Fick, ey. Das ist krass. Also,
ja.
Dass es so schnell geht, so völlig so, Instant-Kündigung.
Genau,
so, also
genau.
So Dinge passieren halt, ey. Keine Ahnung, so, what the fuck?
Also das war für mich so ein Ich meine, ich wäre, glaube ich, ewig in der aktiven Pflege geblieben. Ich hätte das ewig mit mir machen lassen, dieses Ausnutzen bis zum Letzten und bis es halt nicht mehr geht, wenn man mich wirklich nicht vor die Tür gesetzt hätte, muss ich wirklich sagen. Okay. Ich hätte es selber nicht geschafft. Ich habe diesen Arschtritt gebraucht und ich habe zwar diese Kündigung aus dem Briefkasten geholt und war dann im ersten Moment so, oh mein Gott, Existenzangst, mein Leben ist vorbei, was mache ich jetzt? Ich habe nichts. Ich kann nichts machen. Und dann eine halbe Stunde später habe ich da gesessen und habe gedacht, okay, vielen Dank eigentlich. Also es war eigentlich der Startschuss, den ich gebraucht habe, muss ich wirklich sagen. Auch wenn es danach erstmal so ein bisschen bergab ging.
Wie hast du die Kurve gekriegt? Also was?
Also nach der Kündigung bin ich erstmal in ein tiefes Loch gefallen. Ich habe gemerkt, okay, ich will das nicht mehr weitermachen. Aber es muss ja was anderes her. Ich meine, ich kann ja nicht einfach nichts machen, es geht nicht. Und deshalb hatte ich dann wirklich Angst, okay, was kann ich jetzt machen? Ich hatte auch schon ein gewisses Alter. Und da fängt man nicht einfach so wieder von null an. Das ist halt nicht das.
Wie alt?
Das war 2015, da war ich 28.
Okay.
Da fängt man ja nicht einfach wieder so von null an. Also die meisten Leute auf jeden Fall nicht.
Ja. Und ja, schon. Ja, also man, ich meine, Ich kann es mir vorstellen, dass Leute es trotzdem tun, also weil wenn es so eine Situation ist, die halt völlig aussichtslos ist. Ich habe auch selber so mich in den letzten paar Monaten, während ich meinen Studentenkredit zurückgezahlt habe, habe ich mich so gefragt, okay, Mann, du hast halt echt so jahrelang studiert und du kriegst jetzt irgendwie, also nein, ich will jetzt nicht unbedingt über das Gehalt meines Arbeitgebers rüberziehen, aber es erfordert schon einen Kraftakt, so wenn man das so krass hinterfragt irgendwie und dann sich dafür entscheiden sollte, auf einmal so, ey, zack, mal eben so komplett neu anfangen, ey. Aber wirklich, ich habe das in Betracht gezogen, weil ich so dachte, ey, puh, mit der Spezialisierung, naja, ich habe dann irgendwann gemerkt, auf was anderes habe ich keinen Bock. Das ist halt das Problem.
Okay.
Naja. Wie ist es bei dir?
Ja, das war bei mir halt auch noch so, dass ich, nachdem die Kündigung halt kam, ich halt gar nicht wusste, was ich mit mir anfangen sollte. Ich habe halt gedacht, okay, wenn die mich da, wo ich schon nicht arbeiten will, weil es mir halt dort dreckig geht, mich nicht wollen, wo wollen die mich überhaupt? Was kann ich tun? Das ist halt das Problem. Also ich habe mich selber richtig fertig gemacht und wusste dann halt nicht, okay, wie kann ich nochmal etwas Neues machen? Und habe dann im Endeffekt auch eine Reha gemacht. Die hat mir eigentlich auch ganz gut geholfen. Und dort wurde halt angestoßen, dass ich vielleicht eine Umschulung machen sollte, statt einer Zweitausbildung. Weil die Umschulung ist halt schon eine komplette Ausbildung, nur halt von 3 auf 2 Jahren komprimiert.
Okay.
Ja.
Und das hast du jetzt durchgezogen oder du bist jetzt noch dabei, ne? Irgendwie? Ja. Das war so?
Also ich bin noch dabei, ja. Also Anfang Dezember 2016 habe ich angefangen. Hatte jetzt vor 4 Monaten ein Praktikum angefangen. Das muss man machen, das ist so ein Pflichtpraktikum. Und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Mit den Arbeitsabläufen und so, mit dem Job selber komme ich bestimmt gut klar. Macht mir wirklich Spaß. Und ich bin fertig jetzt im Dezember diesen Jahres.
Okay, das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Das ist ja jetzt schon bald, hey.
Ja.
Also wahrscheinlich, wenn dieser Podcast rauskommt, so wie ich mich kenne, so schnell wie ich schneide, bist du schon fertig.
Juhu. Glückwunsch zu meinem Abschluss.
Aber okay, das war jetzt irgendwie so ein bisschen die Angststörung, ne, irgendwie. Und was ist mit der Depression? Wie oft kommt sie bei dir vor? Wann hast du sie zum ersten Mal festgestellt? Und wie äußert die sich?
Ja, eigentlich kam das so im ersten Jahr von der Ausbildung. Also ich sage so 2011, Ende 2010, Anfang 2011, wo ich halt wirklich gemerkt habe, okay, ich reagiere ein bisschen anders auf Situationen als andere Leute. Und bin mit mir selber halt wirklich überhaupt nicht zufrieden. Und ich kann ja nicht vor mir weglaufen. Also, wherever you go, there you are. Das ist halt das Problem.
Was heißt anders reagieren als andere?
Ja, also, dass ich halt ziemlich viele Sachen direkt persönlich nehme, wenn es mit meiner Leistung zusammenhängt. Das ist halt auch das Problem, wenn du in einem leistungsorientierten Beruf arbeitest, wo du halt, wie ich eben schon gesagt habe, immer gesagt bekommst, okay, das muss jetzt heute fertig werden. Du hast da genau 3 Minuten Zeit.
Hey, das erinnert mich an Deadlines auf der Arbeit.
Ja, so ungefähr.
Und vor allem das Geile an meinem Beruf ist ja auch noch, dass ich in einem Job arbeite, wo alles, was ich tue, immer zu sehen ist und immer kritisiert werden kann. Das ist auch ganz nett. Genau. Also ich meine, es ist ja auch ganz cool, wenn es gut ist. Also das ist natürlich 2 Seiten der Medaille. Ne? Wenn es gut ist und alle es sehen, dann ist es geil. Aber wenn es schlecht ist und alle es sehen, dann ist es natürlich scheiße, weil alle es gesehen haben.
Ja.
Und naja. Ich meine, gut, das ist, in der Pflege ist das wahrscheinlich nochmal anders. Da gibt's ja nicht so ein Feedback-System oder so, ne? Das ist ja einfach nur pure, so, das muss fertig sein und ist mir scheißegal wie, es muss fertig sein.
Ja, jetzt. Das Problem ist halt, dass du in der Pflege ein genaues Dokumentationssystem hast. Also, alles wird genau dokumentiert. Du hast zum Beispiel eine ältere Dame da, sagen wir mal, die kann ihren Arm 30 Grad anbeugen. Das wird genau dokumentiert, wie viel Grad das sind, was die damit, ja, ohne Witz, was sie damit selber machen kann. Dann wird Pflegegrad bestimmt, wie viel Geld die Dame im Monat bekommt und so weiter. Das hängt alles davon ab, wie du dokumentierst. Wenn da irgendwas falsch ist und es heißt, okay, die Dame ist heute Morgen gefallen, das könnte wegen der sein, die du heute Morgen getan hast oder eben nicht getan hast, dann wird da original Detektiv gespielt und du kannst für alles belangt werden. Das ist richtig schlimm.
Ja, das heißt ja aber dann wahrscheinlich, wenn du diese super detaillierten Angaben machst und so, dann gibt's ja bestimmt auch so Vorlagen irgendwie.
Ja.
In welche Diagnosen die Leute gesteckt werden, oder? Irgendwie abhängig davon, ob ich 30 oder 31 Grad meinen Arm anwinkeln kann.
Also das ist alles, wie gesagt, also, oh Gott, ich kann wirklich, ohne Witz, das ist jetzt schon wieder so ein Punkt, wo ich mir sage, oh Gott, ich will gar nicht über die Pflege reden. Das macht mich einfach nur fertig.
Ja, ich wollte auch gar nicht irgendwie da reindriften, aber es interessiert mich irgendwie, weil ich damit so nicht so wirklich was zu tun habe.
Nee, verstehe ich auch. Also das ist wirklich ein Gebiet, da kann man endlos lang drüber reden. Also wenn ich da auch erzählt habe, was ich jetzt für die Prüfung lernen muss und so, da hat eine Freundin von mir auch gesagt, wie, und das musst du alles wissen? Wozu musst du das denn wissen? Gehst doch nur zu den Leuten hin, wäschst die, hilfst denen beim Essen und das war's. Und ich so, ja, okay, gut, wenn du das so siehst. Das ist halt das Problem, dass Pflege, generell Altenpflege, als satt und sauber Prinzip angesehen wird, dass man nicht mehr mit den Leuten interagiert, sondern nur das macht, was halt notwendig ist, damit die quasi überleben. Aber den sozialen Aspekt dahinter, der geht komplett verloren.
Ja, das. Ich meine, klar, man kann den Leuten nicht wirklich einen Vorwurf machen dafür, dass sie sich das so vorstellen. Ich habe das Gleiche ja auch irgendwie bei meinem Berufsfeld, wo Leute irgendwie darüber so denken, ja klar, das machst du ja in 3 Minuten in Photoshop, du drückst da ein paar Buttons und dann ist das Ding fertig. Das geht auch ganz schnell. Oder vor allem, was ich auch sehr gerne mag, ist sowas wie, gib dir keine Mühe, das kann ganz, ganz schlecht sein und so. Aber dann wiederum so, wie soll ich sagen, es gibt Situationen, in denen es nicht geht, dass ich mir keine Mühe gebe, in Anführungsstrichen. Ja. Also es gibt Situationen, in denen es nicht zu vermeiden ist, dass ich bestimmte Dinge nacheinander mache, strukturiert nacheinander mache, damit das Ziel erreicht wird. Und es ist egal, ob ich mir viel oder wenig Mühe dabei gebe. Das muss einfach gemacht werden irgendwie. Ja, naja.
Oh Mann.
Meistens von Leuten, die halt einfach keine Ahnung von dem Berufsfeld haben. Und man kann, wie gesagt, man kann ihnen nicht wirklich einen Vorwurf machen, aber ey, keine Ahnung, mach mal vielleicht ein Praktikum in einen Tag oder so, oder guck mal rein, wie wir arbeiten müssen und dann.
Genau.
Dann.
Also
ja,
immer.
Ja, klar. Es geht in diesem Podcast nicht um Jobs, nur nochmal zur Erinnerung. Aber offensichtlich ist der Job ja irgendwie ein wichtiger Aspekt irgendwie, oder ein Kern davon, wie du dich fühlst, also es beeinflusst dich ja irgendwie anscheinend.
Ja. Also ich würde auch sagen, das war so der Auslöser dafür, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mir Hilfe holen, weil es einfach nicht mehr ging und das Ganze.
Ja.
Ja, wie gesagt, also das hat das alles bei mir ausgelöst und aufgedeckt, so ein bisschen. Das, was so ein bisschen gebrodelt hat eigentlich. Ja.
Was beinhaltet alles? Also ich würde halt gern konkret werden, weil das hilft Leuten, wenn man möglichst konkret wird und dann einfach sagt, was Sache ist.
Ja, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch und ich bin halt auch jemand, der von anderen, wenn er gesagt kriegt, ja, ach, du bist ja so stark, du probierst so viel aus und so, dann denke ich mir halt nur, okay, die sehen aber nicht, wie unsicher ich da drin bin, in dem, was ich mache. Oder wie sehr ich mich halt selber unter Druck setze. Das sehen andere Leute nicht. Die sehen nur, okay, die zieht es durch, der ist egal, was andere denken. Nein, ist es nicht. Definitiv nicht. Das ist ganz furchtbar. Ich würde das manchmal so gerne ändern. Aber das geht nicht. Ich kann es einfach nicht.
Du bist jetzt in Therapie, ne? Oder?
Also, ich habe eine Therapeutin, genau. Da war ich jetzt leider seit 3,5 Monaten nicht mehr. Also wir sind umgezogen vor kurzem. Da musste ich meine Therapie in Darmstadt halt beenden. Und jetzt war ich auf der Suche nach einer neuen Dame, die hat meine Therapeutin mir auch Gott sei Dank empfohlen und ich glaube, ohne Empfehlung hätte ich das auch gar nicht hinbekommen, weil einen Therapieplatz zu bekommen ist wirklich wahnsinnig schwer. Ja, also da wartet man echt lange.
Halbes Jahr, plus minus, also locker.
Oh, okay. Mhm. Oh Mann. Ja. Ja, das war der Wahnsinn. Also ich glaube, ich habe auch von Anfang 2016 bis, keine Ahnung, Mitte 2017 gewartet. Das war furchtbar. Also ein Jahr, anderthalb Jahre irgendwas, ich dann bei irgendeinem gesessen habe und der hat mir dann ein Problem mit meinem Vater attestiert und ach Gott.
Okay.
Ganz furchtbar. Also wirklich was überhaupt nicht stimmt. Mein Vater ist der beste Mensch auf der Welt.
Fantastisch. Profis ja. bei der Arbeit.
Ja, nee, wirklich. Ist so. Oh Mann. Ja. Und ich habe jetzt halt hier in Mainz jemanden, bei dem war ich jetzt noch nicht. Wir hatten bis jetzt zwei Telefonate und ich hoffe, dass ich in der nächsten Zukunft mal hingehen kann.
Weißt du, ob der irgendwie tiefenpsychologisch oder Verhaltenstherapeut oder analytisch unterwegs?
Das ist ein Verhaltenstherapeut.
Okay.
Also wie meiner vorherigen Therapeutin auch.
War das deine einzige Therapie? Also hast du auch Erfahrungen mit anderen Therapieformen oder ist das so das, was du bisher...
Ich habe auch vorher in der Reha, da gab es auch Gruppentherapie und ich muss sagen, ich bin eher ein Freund von Einzeltherapie. Gerade auch, weil ich, wie gesagt, leichte Soziophobie habe, bin ich da froh, wenn ich jemanden unter vier Augen besprechen kann.
Mhm, ja, das macht sehr viel Sinn auf jeden Fall. Also auch wenn es vom Ding her, also ich finde es manchmal beruhigend zu wissen, dass ich nicht allein mit einem Problem bin.
Ja.
Das ist, glaube ich, so der beste Part an so einer Gruppe.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Weil manchmal hat man halt das Gefühl, dass man komplett allein ist, ne? Und irgendwie.
Also ich hatte jetzt auch in letzter Vergangenheit großes Glück, ein paar Menschen kennenzulernen, auch über Twitter. Wow, es gibt doch nicht nur asoziale Netzwerke.
Asoziale Netzwerke, sehr schön.
Ja. Da hatte ich auch das große Glück, Leute kennenzulernen, denen es halt wirklich fast eins zu eins genauso geht.
Ja.
Und die machen auch nach außen hin einen komplett glücklichen Eindruck, weil man halt einfach nur einen Bruchteil der Oberfläche sieht und überhaupt nicht weiß, was da jetzt genau das Problem ist. Klar. Aber
das ist Instagram. Einmal komplett, so funktioniert Instagram. Du zeigst nur Instagram. Die gefilterten geilen Fotos und ja, obwohl ich habe auch Leute bei mir im Bekanntenkreis, die genau das Gegenteil machen, die zeigen nur die Phasen, wo es ihnen richtig scheiße geht. Und dafür bewundere ich sie, um ehrlich zu sein, so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen neidisch drauf. Ich weiß nicht, ob ich das könnte in diesem Umfeld.
Ja.
Ich weiß nicht, ich will auch nicht auf diese Mitleidsschiene fahren. Also ich habe ein bisschen Angst davor, dass auf meiner Suche nach echtem Mitgefühl, dass ich dann stattdessen Mitleid kriege.
Ja,
weißt du, ja, es gibt einen Unterschied.
Ich kann das genau nachvollziehen, ohne Witz. Also ja. Deshalb, also versuche ich halt auch, zum Beispiel habe ich einen Bekannten, der versucht halt immer, gerade auf Twitter, wirklich Sachen zu besprechen, die ihn halt wirklich, wirklich sehr interessieren. Der ist halt sehr politisch engagiert und so weiter. Und er regt sich dann halt auch auf, wenn keiner politisch mit ihm diskutieren will. Es ist halt aber einfach so, dass viele Leute gerade Twitter und Facebook und den ganzen Kram nicht nutzen, um sich wirklich irgendwie zu engagieren, dann um Freizeit auszufüllen, um sich irgendwie gut zu fühlen, um was Schönes zu lesen oder so.
Ja.
Und dann hat man keinen Bock zu diskutieren.
Nee, also ich meine, klar, wenn, also zumindest die meisten Leute nicht, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich meine, du...
Ja.
Bis nach einem harten Arbeitstag, du hast jetzt nicht noch Bock, irgendwie eine Stunde über Politik zu labern.
Genau.
Unbekannten oder so. Das ist halt so, ich stelle mir Freizeitgestaltung ein bisschen anders vor, wenn ich ehrlich bin, aber hey.
Ja, also jetzt ist ja unterschiedlich. Aber, ja.
Es ist aber natürlich wichtig, dass man das macht. Insofern, also Respekt an deinen Kumpel da, aber...
ja, natürlich, total. Ich wirklich, also ich bewundere den auch dafür, dass der so viel Engagement zeigen kann, muss ich sagen. Und sich auch mit den Themen auseinandersetzt, die halt manche wirklich vermeiden, weil es unangenehm ist. Oder man nicht genau weiß, was man dazu sagen soll. Oder denkt, dass man für seinen Standpunkt verurteilt wird oder so.
Eigentlich tut er genau das, was ich tue, nur nicht als Podcast sozusagen.
Ungefähr,
shit,
ja.
Shit, Mann. Okay. Ja, krass. Okay, mir ist gerade aufgefallen, natürlich kann es doch sehr gut sein, dass es Leuten genauso geht in Bezug auf meinen Podcast. Mhm. Dass sie sich denken, oh scheiße, das ist mir unangenehm, ich will nichts darüber hören. Der Typ stürzt sich ja richtig da rein, so Hals über Kopf, so. Einfach mit dem Kopf durch die Wand. Da, egal, wie hart das Thema ist. Und bei mir ist das so ähnlich, nur halt mit dem ganzen Psychoscheiß.
Ja.
Interessant. Mein Ziel ist ja so ein bisschen, den Leuten zu zeigen, dass sie nicht allein sind mit ihrem Problem.
Finde ich auch wunderbar, muss ich sagen.
Ja.
Also gerade deshalb bin ich auch ganz froh, dass es sowas halt auch als Plattform eigentlich gibt.
Ja.
Selbst wenn man jetzt nicht jeden Tag irgendwas drüber erzählen will oder hören will.
Also ich glaube, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, dein Kumpel meinen dicken Respekt auszusprechen dafür, dass er sich, weil irgendjemand muss es tun, irgendjemand muss sich über die Scheiße aufregen und darüber die ganze Zeit posten und finde ich gut. Weitermachen, egal was die Reaktion drauf ist, einfach weitermachen, stur durchziehen. aber Moment, wir
der
waren bei dir.
Der wird sich sehr freuen.
Auf jeden Fall.
Ja.
ja. Okay, wie war das denn in deiner, das ist immer so diese Standard-Therapeuten-Frage, ne? Aber mich interessiert das irgendwie, weil, ja, ich bin immer so auf der Suche nach irgendwelchen Anfängen, die es vielleicht in der Kindheit gegeben hat. Aber ja, weißt du, wie es damals war bei dir? Hattest du schon damals irgendwie so depressiv, angstmäßige Phasen?
Nee, eigentlich nicht. Ich bin, wenn man meinen Eltern Glauben schenkt, und das tue ich auch, bin ich wirklich von Anfang an ein richtig offener und freudiger Mensch gewesen. Also ich bin immer auf die Leute zugegangen, hatte überhaupt keine Ängste, mit Fremden zu interagieren oder in großen Mengen oder so. Deshalb fand ich es umso seltsamer, dass mir das auf einmal schwerfiel.
Ja.
Weil das halt vorher überhaupt nicht der Fall war.
Du meintest, das hatte mit dem Job zu tun, ne? Also dass das aufgelöst hat. Kannst du mir nochmal erklären, wie? Also, weil ich bin halt echt so ein bisschen so, ich finde das schwer zu glauben, dass ein Job so viel Macht haben kann. Aber offensichtlich hatte er das ja, ne? Also
ja.
Das ist echt krass. Was waren die Emotionen dabei?
Ich bin halt einfach so aufgewachsen. Also ich habe immer zu hören gekriegt, okay, du musst was arbeiten, was du wirklich gerne machst. Und wenn es nicht so ist, dann wird das halt richtig, richtig schwer. Meine Eltern haben sich auch zu 100% mit ihrem Job identifiziert. Und ich habe halt versucht, es auch zu tun, muss ich sagen. Und ich glaube, das war einfach der falsche Weg.
Ja. Ja, das ist nicht gesund. Sorry. Ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich bin auch so ganz hart, was das angeht. Also ich bin mein Job. Und ja. Viele Dinge, die ich auch in meiner Freizeit tue, sind irgendwie mein Job. Mhm. So spreche ich das selber aus, was total dumm ist, einfach nur, weil wenn es dann mal im Job nicht gut läuft, dann ist komplett das Selbstwertgefühl im Arsch und das ist so
ja.
Mega dumm.
Das ist es, genau. Und ja, weil es halt einfach ein sozialer Beruf ist, bei dem du halt gezwungen bist, mit Menschen umzugehen, also wirklich 1:1 oder halt auch mit größeren Gruppen, wollte ich das danach überhaupt nicht mehr tun.
Ja.
Weil es halt einfach nur mit schlechten Gefühlen verbunden war.
Ja, ja, genau, das kann ich nachvollziehen, okay.
Ja.
Jetzt verstehe ich. Jetzt, mhm. Okay, weil die Menschen sind praktisch die Quelle deines niedrigen Selbstwerts sozusagen.
So ungefähr, ja.
Und deswegen willst du die Konfrontation damit vermeiden irgendwie, weil das wieder negative Gefühle triggert oder so. Mhm.
Das ist quasi wie so ein Spiegel, wo ich keinen Bogen drum machen kann, weil überall sind Leute.
Stimmt, du kannst ihn wirklich nicht so gut ausweichen. Das geht nee. Wirklich. Ah, scheiße, ey, aber boah, ich hätte nicht gedacht, dass ein Beruf so viel Macht haben kann, aber klar, du hattest das ja jeden Tag dann irgendwie konstant. Mhm. Und irgendwann ist man halt zermürbt und ja, weich geklopft.
Ja.
Nach und nach.
Ja, also das ist auch, also ich habe nicht mehr so viel Kontakt mit Leuten aus meiner Ausbildung, eigentlich nur noch mit einer, aber wenn ich so dran denke, wie viele Leute kurz nach der Ausbildung gesagt haben, okay, ich bleibe auf keinen Fall mein ganzes Leben in der Pflege, kann ich nicht. Also das waren bestimmt von uns anfänglichen 24 Azubis, waren das bestimmt die Hälfte. Und wenn man mal überlegt, das gerade Notstand herrscht eigentlich schon seit Jahrzehnten und dass man halt wirklich gar nichts dran ändert, wie Leute behandelt werden oder wie die Arbeit generell vonstatten läuft, dann ist das wirklich traurig. Also ich sehe da auch überhaupt keine Zukunft, was das angeht.
Ey, das ist teilweise wirklich absurd. Also auch dieser sogenannte Fachkräftemangel, wo ich mir so denke, what?
Das
ist doch... Und dann stecken sie Studenten zu Starbucks irgendwie. Ich denke mir so, wir haben die Leute... Die werden halt einfach nur nicht bezahlt. Also das ist
genau.
Bullshit. Das
ist Unsinn.
So, ich bin auch auf so Subreddits unterwegs, wo Millennials rumschreien auf Arbeitgeber im Grunde genommen. Und ich kann mich so mit ihnen identifizieren irgendwie. Also, weil man hat halt diese Erfahrung. Zum Beispiel, du kriegst halt eine Jobanzeige, Mindestvoraussetzungen, abgeschlossenes Studium,
ja.
3 Jahre Berufserfahrung, natürlich. Und Und sonst noch irgendwelche Anforderungen, die du überhaupt nicht erfüllen kannst, beziehungsweise wo du vielleicht die Hälfte erfüllen kannst oder so.
Ja.
Und dann Mindestlohn. Und ich denke so, what the fuck, Mann. Also, so das, nein, das funktioniert nicht. Bezahlt die Leute gefälligst endlich mal und dann kommen sie auch, eure Fachkräfte.
Ja, das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Also dann fangen die Firmen oder halt die Betriebe sich an, irgendwelche richtigen Kräfte zu holen, die dann wieder keine Ahnung haben. Dann heißt es wieder, okay, es wird schlecht gearbeitet, wir brauchen doch Fachkräfte und dann sind wir wieder beim Anfang.
Ja. Mann, ey. Ja. Ach, ja, wir wollten eigentlich nicht so viel über Arbeit reden, aber wie gesagt,
das ist
ja die Quelle. Ja.
Das ist wirklich irgendwie der Knackpunkt.
Hast du, also mein Kumpel erzählt mir halt immer, dass er irgendwie regelmäßig Leuten beim Sterben zusehen muss, in Anführungsstrichen. So.
Oh ja.
Wie ist das? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Zum Glück wahrscheinlich.
Mhm.
Aber ich denke mir so, das ist...
Ja, das ist...
Führ mich mal durch den Prozess.
Das ist genauso, wie du dir es gerade vorstellst. Das ist weder irgendwas, woran man denken will, noch was man machen will.
Ja.
Also ich muss sagen, ich habe... Oh Gott, ich habe so viele Leute sterben sehen.
Ja.
Wo ich mir denke, oh Gott, wenn ich da dran nur denke. Ich,
ja.
Ja, ist wirklich ganz furchtbar. Ich würde sagen, bei Leuten, die halt wirklich krank sind und wo der Tod dann doch eine Erlösung ist, ist halt eigentlich nicht der Sterbeprozess, wenn der halt wirklich, sagen wir mal, durch Medikation schmerzlos vonstatten geht, das Schlimme, sondern eigentlich im Nachhinein die Arbeit mit den Angehörigen.
Ja, das glaube ich.
Wow.
Ja.
Das macht sowas von fertig.
Ja, ja.
Ohne, also da kommen Emotionen ungefiltert und eigentlich kriegst du vom Betrieb gesagt, also du machst ja deine Arbeit. In dem Sinne musst du ja Stabilität zeigen und zeigen, dass du jetzt gerade deine Arbeit machen kannst, weil das halt für die Familie wichtig ist. Aber in dem Moment wollen die halt auch, dass du emotional teilnimmst. Weil ich meine, du bist ewig lang zu der Person hingegangen und hast sie lange begleitet auf ihrem Weg. Und wenn du dann überhaupt keine Emotionen zeigst, weil es dir halt gesagt wird, dann kommt es schon etwas strange rüber und wird auch nicht gern gehen. Dann musst du quasi zwei Leute sein. Der stark ist und der sich aber auch emotional drauf einlassen kann und sagen kann, okay, das ist ein Mensch, das ist nicht nur mein Job.
Ja, das ist doch sowieso immer total die krasse Gratwanderung, denke ich mir. Also unabhängig davon, ob die Person jetzt gerade, dann ist es natürlich nochmal krass auf die Probe gestellt,
ja.
Aber das ist ja praktisch immer im Alltag bei euch dann, also so, du musst sowohl irgendwie menschlich für die Leute da sein, weil du direkt an denen dran bist und du musst deinen Job erfüllen, die hier die Deadlines einhalten.
Ja.
Ah, fake, ey, das ist hart.
Das ist halt wirklich das Problem, wenn du dann, also ich fand halt in der ambulanten Pflege war das noch ein Tick schärfer. Um 5 Uhr warst du im Büro, dann hast du deinen Plan ausgedruckt, dass du heute, keine Ahnung, Tour Nummer 6 fährst, du fährst diesen Stadtteil ab und dann stand drauf, okay, 6.03 Uhr, Frau Müller-Meyer-Schmidt, Tablettengabe und 6.05 Uhr, Frau Becker, 2 Straßen weiter, das und das. Und du hast wirklich 2 Minuten Zeit, um diese Dame morgens aus dem Bett zu holen. Ja, du musst ja auch freundlich sein und alles und willst das ja auch. Ich meine, das ist ein netter Mensch, du siehst ihn jeden Tag.
Mhm.
Ich meine, das ist Privatsphäre, die du da eindringst. Da kannst du nicht einfach die Tür aufreißen, der die Tabletten hinschmeißen und gut ist. Manche Leute kriegen das ja auch gar nicht mehr hin. Dann kommst du zu dementen Leuten, wirklich überhaupt nicht wissen, wer du bist, wo sie gerade sind. Die erkennen ihre eigene Wohnung nicht, die wissen nicht, wer ihre eigenen Kinder sind. Und da sollst du dann in 2 Minuten deine Arbeit machen. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Das ist komplett unmenschlich und unwürdig, sowas.
Ja.
Ja.
Oh Mann.
Deshalb, also ich sag ja, die Arbeit an sich, also ich habe überhaupt kein Problem damit, mit dementen Leuten zu interagieren. Ich habe mich immer tierisch gefreut, wenn dann ein Lächeln kam oder kam, ich kenne sie irgendwoher, ich weiß nicht genau woher, aber
ja, ich glaube,
wir haben doch miteinander gelacht, oder? So ungefähr. Also das ist wirklich
was
echt Schönes. Aber wenn es dann wirklich so zeitlich gedrückt wird und alles reduziert wird auf ein du musst oder, das ist, boah, das ist das, was mich fertig gemacht hat.
Ja. Oh Mann. Das sind so zwei Welten, die irgendwie nicht zusammengehören.
Ja.
Die aber zusammengepresst werden, so auf Krampf.
Ja.
Oh Mann.
Ja, das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Und
ich meine, Puh, keine
Ahnung. Ist das ein hartes Thema? Das ist starker Tobak.
Es ist, klar, natürlich. Ich meine, ich habe ja immer so diese morbide Neugierde und manchmal fange ich an, Dinge zu googeln, wo ich später sage, scheiße, hätte ich das lieber nicht getan. Also zum Beispiel einfach, ich habe mal irgendwann, es gab mal ein Subreddit, der wurde mittlerweile wieder geschlossen, weil das wohl irgendwie nicht den Richtlinien von Reddit entsprach. Da konnte man wirklich Menschen dabei zusehen, wie sie sterben.
Ach,
einfach nur r/watch people die. Und das war, da gab es halt einfach Videos von Leuten, die auf unterschiedlichste Art und Weise ums Leben kommen, so teilweise so einfach irgendwie Unfälle oder die hatten da auch irgendwie so ISIS-Videos und so ein Kram. Und irgendwann hatte ich halt, ich weiß nicht, ne, also manchmal überfällt mich diese morbide Neugierde und ich will einfach wissen, wie das aussieht. Und es gibt da so teilweise super spektakuläre und schockierende Szenen oder halt super schockierende Arten, wie jemand stirbt. Aber manchmal ist es einfach so, definitiv nicht so wie im Film jedenfalls. Also eher so, ich wusste zum Beispiel nichts von diesem Todesschnarchen oder so.
Mhm. Oh ja.
Was dann eintritt, wenn halt die Atmung anfängt auszusetzen und dann die Leute anfangen zu schnarchen, dann weißt du schon, okay, ja, jetzt geht's los. So, davon wusste ich zum Beispiel nichts und ich war so, krass, das ist das Zeichen? Also einfach nur, wenn jemand anfängt irgendwie so zu schnarchen oder so, oder irgendwie so, dass der Atem irgendwie rasselt oder solche Geschichten. Und ich habe irgendwie ein Video von einer älteren Dame gesehen, wo jemand einfach nur die ganze Zeit die Kamera draufgehalten hat, während sie starb. Das hat irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten gedauert oder so, wo die Atmung halt einfach komplett durchgedreht ist irgendwie. Und das war so, ich weiß nicht, also so man hört immer so dieses in würde sterben oder so irgendwie sowas. Mhm. Aber wenn man das so sieht, ey, puh, während die Körperfunktionen nach und nach ausfallen, so in welchem Ausmaß ist das noch möglich, seine Würde zu bewahren, während du praktisch irgendwie aus allen Richtungen auseinanderfällst, irgendwie, keine Ahnung. So. Ja, das ist, glaube ich, so die krasse Realisation, die ich hatte in dem Moment.
Ja.
Also es sah nicht wirklich würdevoll aus, es sah eher aus wie ein Tier, was jetzt gerade seine letzten Atemzüge, was wir ja auch sind irgendwie, mein Gott, wir sind jetzt wir sind nicht so special. auch wenn wir das immer so gerne denken, so wow, Menschen sind was ganz Besonderes. Nein, wir sind scheiß Säugetiere, nackte Affen und genauso sterben wir auch, völlig unepisch.
Stimmt, ja.
Das ist so, ey. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Irgendwie musste ich gerade dran denken, wo du so drüber geredet hast. Also ich hoffe einfach nur, dass wenn ich sterbe, dass ich einen ordentlichen Schuss Morphium reinkriege und dann einfach wegdrifte und von dem ganzen Schnarchen auch am besten nichts höre. Weil manchmal kann ich mich selber schnarchen hören. Und wenn ich mich selber Todesschnarchen höre, dann ist das, glaube ich, ein bisschen beunruhigend, weil ich weiß ja jetzt, was der Anfang davon ist.
Ja.
Ich mir so, ah nein, scheiße, jetzt geht's los.
Also, schnell aufwachen. Ich muss sagen, ich hätte das gerne wie eine ehemalige Patientin von mir. Also diese Frau war der Hammer, ohne Witz. Ah, das war, oh Gott, ich habe sie geliebt. Die war 103.
Alter.
103 und wir kamen eigentlich zu ihr ins Haus, weil ihre Tochter Hilfe brauchte, weil die war ja auch schon Ende 70.
Aha, scheiße.
Die 103-jährige Dame hat in der Zeit, wo ich ihrer Tochter beim Baden geholfen habe, hat die Dame wirklich den Garten gemacht, hat gehakt, hat gerecht, hat noch ein paar Blumenzwiebeln eingesät. Das war der Wahnsinn.
Wow.
Die Frau war das blühende Leben. Und die ist wirklich einfach bei der Gartenarbeit umgefallen. Die hat gar nichts mitgekriegt. Und ich muss sagen, das ist wirklich das, was ich mir eigentlich für jeden, den ich lieb habe, wünsche, dass man einfach umfällt und nichts mitkriegt. Kein langer Leidensweg, kein gar nichts.
Ja.
Das ist so erstrebenswert. Das ist wirklich erstrebenswert. Da denkt kein Mensch dran.
Aber wie kriegst du, also du kannst es ja nicht lenken. Also ich meine so, du kannst ja nicht, also, oder? Kann man seinen Tod irgendwie so hinformen, wenn man so und so lebt? Nee. Also wenn ich jetzt anfange, ganz viel Spinat zu essen und mich gesund ernähre, dann kriege ich diesen einmal Umfallen und Ausschalter tot.
Ich kenne auch Leute, die haben sich komplett vegetarisch und gesund ernährt und die sind immer zum Yoga oder zum Radfahren gegangen oder weiß der Geier und das waren dann auch welche mit schlimmen Krankheiten. Also da separiert die Natur wirklich überhaupt nicht.
Na.
No. Ja, leider.
Oh Mann. Krass.
Ja.
Ich habe das Gefühl, wir driften immer komplett von dir ab, während wir über Tod und Verderben
auch, ja.
reden.
Aber das, ja, das ist halt schon was, worüber man mal nachdenken kann. Und das ist halt auch einfach ein Gebiet, das bietet viel Stoff zum Reden und Nachdenken.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch jetzt gerade so völlig drin irgendwie.
Ja.
in diesen ganzen fürchterlichen Videos. Es kommen so die ganzen Flashbacks wieder. Oh Gott.
Aber diese morbide Faszination, die du angesprochen hast, die kenne ich tatsächlich auch. Mhm. Aber jetzt nicht mit solchen Videos oder so, weil ich meine, wie gesagt, ich habe da und da gearbeitet, ich saß ja direkt an der Quelle.
Ja, du brauchst es nicht. Du weißt, wie es abläuft.
So. Zum Beispiel Praktikum in der inneren Medizin, also auf der inneren Intensiv, das war schon teilweise, wow,
ja.
Das war schon teilweise echt heftig. Oder dann so ein Chirurg kam und gesagt hat, ja, wir haben einen bekommen, der lag ein paar Tage in seiner Wohnung, müsste vielleicht das Bein aufmachen und mal schauen, wer will denn das Bein halten?
Okay.
Also ich weiß, wenn Leute sagen jetzt, boah, echt ernsthaft, kannst du das machen? Ich war einfach wirklich, ich musste das sehen.
Mhm.
Ich musste sehen, was da los ist.
Ja.
Einfach um zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert, wie denn sowas passieren kann.
Mhm. Ich habe mal irgendwie so eine Knie-OP auf YouTube mir angeguckt, so, wo der Typ einfach die Kniescheibe ausgetauscht hat und der hat echt so ein Brecheisen genommen,
ja.
Also so eingeklemmt hinter die Kniescheibe und hat es einfach so plopp gemacht, so richtig so plopp
ja.
Und das Ding war raus. Ich denke so, Alter, Menschen sind einfach Baukästen, das ist wie so eine Lego-Figur, du kannst das Ding rausnehmen, kannst du
so reinsetzen. Das ist wirklich so. Das ist wirklich
krass.
So. Mein Vater hat ein neues Knie und er sagt, also er ist teilweise Robocop.
Ja.
Ich finde das ganz lustig.
Ist auch so.
Die Vorstellung einfach, dass ein Teil von meinem Vater in irgendeiner Fabrik hergestellt wurde, ist ganz lustig,
ja.
Muss ich sagen. Aber ich finde es auch schön, dass es die Möglichkeit dazu gibt.
Genau. Ja. Könnten Sie bitte in mein Knie auch einen MP3-Player einbauen? Mit Bluetooth?
Mit Bluetooth. Alles ist besser mit Bluetooth.
Auf jeden Fall. Kann ich meine Box mit verbinden und überall, wo ich bin, ist Musik. Ah, das wäre cool irgendwie. Ja.
Ich nehme auch eins.
Das wäre ein Feature, was ich... das bräuchte ich wahrscheinlich irgendwann für meinen Rücken. Das ist das Ding. Schön so ein paar Bandscheiben pimpen. Naja. Keine Ahnung. Oh Mann, okay. Ey, scheiße, wir driften einfach hier komplett ab, habe ich das Gefühl. Das ist, also
ja.
Nein, aber auch wiederum nicht, das ist irgendwie, mit wem sonst kann ich über sowas reden?
Mhm.
Ich meine, ich habe jetzt die Gelegenheit.
Oh
Mann. Wie ist das, wenn du depressiv wirst? Was passiert dann mit dir?
Ich will dann eigentlich gar nichts machen. Also ich bin wirklich so ein Prototyp von einem Depressiven, den man so im Film sieht. Ich will einfach nur rumliegen, meine Ruhe haben und am besten möglichst dunkel.
Mhm.
Das Problem ist aber, wenn ich dann wirklich alleine bin, meine Ruhe habe und möglichst im Dunkeln rumliege, kann man halt viel nachdenken, weil nichts lenkt dich von deinen Gedanken ab.
Das stimmt. Das ist so wie so ein Isolationsbecken, irgendwie diese Floating.
Oh Mann, das ist mega toll.
Ja. Das ist der Shit, ey. Ist ein bisschen teuer, aber auf jeden Fall.
Ohne Witz, also ich kenne es halt wirklich nur aus dieser einen Folge von den Simpsons.
Ja,
das ist halt, ja aber das wäre auf jeden Fall mal was.
Also ich meine, wenn es einem gut geht, ne, dann, aber es, die kriegen das schon hin, dass es dir gut geht davor. Es ist halt so ein bisschen so Vorbereitung und dann gehst du halt in dieses Becken. Also du wäschst dich davor einmal und da spielt die ganze Zeit so entspannende Musik und so richtig so.
Mhm.
So, es ist ja fast wie so ein Massagesalon, nur halt mit Schwimmbecken vom Ding her. Du wirst da halt irgendwie reingeführt und hier können sie sich abduschen, einmal freimachen bitte und dann da rein. Und dann füllt sich das Becken mit dieser salzigen Flüssigkeit, die ja eigentlich so diesem toten Meer ähnelt und dann schwebst du halt automatisch.
Ja, die Dichte ist ja viel höher. Das ist mega gut.
Ja, und du fühlst dich halt echt so ein bisschen schwerelos, weil der Raum ist dunkel, du hast nicht so wirklich eine Orientierung, wo oben und wo unten ist und du wirst halt einfach hochgehalten. Und irgendwann hast du echt so das Gefühl so, oh, als wärst du irgendwie im Weltraum oder so. Also zumindest stelle ich mir das so vor. Manchmal wünsche ich mir, im Weltraum zu sein, bis ich mich daran erinnere, dass es minus 500 Grad ist oder so und der Druck und so. Ist alles nicht so geil. Also du kochst und erfrierst gleichzeitig irgendwie. Das war so die Story.
Nett, ja.
So, ja. Das ist auch so, hä, wie geht das? Also, naja.
Ja.
Das ist so meine romantische Weltraumerfahrung dann, die völlig an der Realität vorbei ist.
Ach,
kann
ja,
ich nur empfehlen.
Egal.
Eben, genau. Das ist
ja, das ist leider,
ey. Okay. Du hast jetzt auch im Moment eine depressive Phase oder wie ist das bei dir jetzt?
Also vor 3-4 Wochen hatte ich so ein richtiges Tief, weil das war so gegen Ende des Praktikums. Also ich bin jetzt gestern mit meinem Praktikum fertig geworden und am Montag geht die Schule wieder los. Und das war so kurz vor Ende, wo ich gedacht habe, okay, ich habe null Bock, wieder in die Schule zu gehen, wieder 5 Tage die Woche in diesem Internat zu wohnen, nur am Wochenende nach Hause zu gehen. Und ich weiß immer noch, was ist mit mir im Dezember, wenn ich hier fertig bin, weil der Praktikumsbetrieb, der hat auch durchblicken lassen, dass er mich nicht übernehmen kann, weil die zurzeit wirklich keine Kontingente frei haben. Und es ist halt wieder dieses, oh mein Gott, du hast hier was angefangen, du willst das fertig machen, aber du weißt gerade nicht selber, wie du das machen sollst, weil du dir selber im Weg stehst, weil eigentlich jetzt eigentlich ganz easy für die Prüfung lernen, Prüfung bestehen, mich in der Zeit irgendwo bewerben und dann einen Job kriegen. Okay, schön gesagt, ne? Ja. Nur das ist halt einfach wirklich nicht so einfach, weil allein in meiner Klasse gibt's 23 Leute, die genau das auch wollen. Und es ist nur meine Klasse. Ja. Deshalb, also wirklich vor 3-4 Wochen hatte ich dann wieder diese richtig schönen Ängste, wo ich überhaupt nicht wusste, was mit mir passieren soll nach diesem, wenn das Jahr halt vorbei ist. Und dazu kam halt, dass ich halt privat wirklich gerade sehr viel Knatsch mit meinem Freund hatte, leider. Auch aus Gründen, die komplett unwichtig waren, wie es halt so passiert in einer Beziehung.
Ja,
und dann habe ich erstmal komplett alles auf Eis gelegt. Ich habe eine Twitter-Pause gemacht. Ich habe gesagt, dass ich halt gerade im Moment nicht funktioniere, dass bitte Leute, die täglich mit mir agieren wollen, dass sie da bitte Rücksicht drauf nehmen sollen und sich gerade nicht mit mir beschäftigen können. Also ich habe quasi Welt aus, Anne aus, Licht aus. Ja. Deshalb.
Okay.
Ja, ich habe es einfach gebraucht, muss ich sagen. Ich konnte mich nicht noch groß mit was anderem beschäftigen. Ich musste erstmal überlegen, okay, kann ich das gerade für mich so machen? Habe ich gerade für mich so die Motivation, das so durchzuziehen, mir selber in den Arsch zu treten, um das zu machen? Oder muss ich irgendwas ändern?
Ja.
Ja.
Und das Ergebnis davon? gab es eins? Oder bist du noch mittendrin?
Das Ergebnis davon, ich habe mich ein bisschen von Ballast befreit. Ich habe jetzt komplettes Praktikum hinter mir gelassen, beschäftige mich auch nicht mehr mit dem Gedanken, dass die mich nicht... Das ist ja auch wieder so ein Gedanke, die wollen mich nicht persönlich haben, sondern die können nicht. Das ist auch wieder so ein Ding.
Das ist super ärgerlich einfach nur.
Ja, das muss man komplett aus seinem Kopf verbannen und das habe ich jetzt auch getan. Wie gesagt, ich habe immer noch keinen Bock, jetzt am Montag wieder in die Schule zu gehen und in diesem winzig kleinen Internatszimmer zu wohnen, 5 Tage die Woche. Aber egal, muss ich durch. Und privat läuft's auch wieder besser als vorher.
Das ist gut.
Ja. Aber ich denke, also ich müsste vielleicht auch mal nochmal zum Arzt und mich medikamentös das einstellen lassen. Ja, aber...
Und wenn das mit der Therapie dann auch irgendwann losgeht, dann ist das ja auch nochmal... Ich finde, alles ergänzt sich irgendwie. Also verlass dich nicht nur auf ein Instrument, sondern, wie sagt man so schön, Diversifikation. Du streust einfach ein bisschen. Nicht alle Eier in einen Korb legen. Mach einfach mehrere Dinge gleichzeitig. Genauso wie ich das jetzt halt auch irgendwie mit Gruppe und Einzelmedikamente nehme ich zurzeit nicht, aber es ist auch irgendwie nicht so notwendig für mich jetzt zurzeit, habe ich den Eindruck. Ich habe aber durchaus welche mal genommen, also ich sträub mich da nicht. Ich bin keiner von den Leuten, die sagen, oh, bloß keine Medikamente. Nee, ich nehme jede Krücke, die ich kriegen kann, ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Wenn ich bis zum Ende meines Lebens auf eine Pille angewiesen bin, um zu funktionieren, dann ist es halt so, dann ist es mir das wert. Aber ist zurzeit halt irgendwie ganz okay, deswegen...
Ja. Ja, das ist doch schön. Wenn es ohne funktioniert, ist doch super.
Genau.
Finde ich richtig gut. Also ich bin auch kein Freund davon, sich jetzt händeweise Chemie reinzuwerfen, einfach weil ich halt weiß, wie schlimm das sein kann. Deshalb habe ich, bevor ich 2016 überhaupt das erste Mal Citalopram bekommen habe, mich auch richtig dagegen gewehrt. Aber ja, im Endeffekt, gut, dann kriegst du halt von der Ärztin gesagt, ja, versuchen Sie es doch mal. Es hat schon so vielen Leuten geholfen und ich weiß, die Nebenwirkungen sind schlimm am Anfang oder sie kriegen eventuell gar keine. Das ist ein reines Glücksspiel.
Ja, das ist so krass, wie wenig die Leute drüber wissen. Das ist eine Wundertüte, was du kriegst. Und es kann funktionieren, muss es aber nicht. Das kann auch völlig in die Hose gehen. Aber ey, es ist wichtig, etwas zu probieren, glaube ich, oder? Das ist doch die Message davon.
Also in dem Fall war es wirklich das Richtige. Also ich nehme es jetzt nicht seit 2 Jahren konstant. Ich habe auch zwischendurch Pausen gemacht, wo ich wirklich auch gut zurechtkam, einfach weil es mir halt auch psychisch so gut ging, dass ich gesagt habe, okay, ich bin von mir aus stabil, das funktioniert. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Aber wie gesagt, ich bin, ja, wie sagt die Ärztin so schön, ich bin ein wenig affektlabil.
Und, was bedeutet das? Affektlabil.
Ja, dass ich, ja, also im Prinzip heißt es, dass ich in manchen Situationen nicht gut damit klarkomme und in meine Depression zurückverfalle. Es können Situationen sein, die für manch andere Leute eigentlich komplett belanglos sind.
Ah, okay. Ja, es hängt davon ab, wie du das gerade aufnimmst in dem Moment.
Genau, genau. Ja, deshalb, also ich nehme jetzt im Moment auch kein Citalopram. Ich habe, wie gesagt, vor 3 bis 4 Monaten habe ich es ausgeschlichen und ja, ich hoffe, dass das hinhaut. Also bis jetzt, toi, toi, toi.
Cool. Mhm. Sehr gut.
Ja.
Hast du noch etwas, worüber du unbedingt reden wolltest?
Okay, also wir haben Depression besprochen, wir haben Angststörung besprochen, Soziophobie, wir haben meinen Job schön ausgewälzt. Nee, eigentlich waren das so die wichtigsten Punkte.
Okay.
Ja.
Ich spiele am Ende jeder Folge so ein Spiel, was im Grunde, wir zählen uns gegenseitig auf, wovor wir Angst haben. Mhm. Und wenn wir damit durch sind, dann zählen wir füreinander auf, was wir lieben, damit das Ganze so ein Happy End hat.
Okay.
Ja, ist super weird, aber es funktioniert ganz gut. Ich fange einfach mal an und dann kommst du da einfach dazu, würde ich sagen.
Ja.
Also, ich habe Angst davor, dass mein Vater meine Oma indirekt ins Grab bringt, weil mein Vater Alkoholiker ist und er, naja, wie soll ich sagen, Meister des Psychoterrors ist, sozusagen. Mhm. Und meine arme Oma, er wohnt mittlerweile bei ihr schon seit vielen Jahren. Und die muss ihn halt jeden Tag ertragen. Und er hat völlig irrationale und wirre Gedankengänge und schreit auch rum. Also so ganz gerne. Er wird halt einfach so, innerhalb von ein paar Sekunden kann er komplett durch die Decke gehen.
So ein Choleriker.
Ja, total. Oh. Genau, stimmt. Absolut. Und das ist super schwer, damit umzugehen und das nicht an sich ranzulassen, was uns auch nicht gelingt. Also weder mir noch meiner Oma, weil das einfach zu krass ist teilweise. Also allein heute hatte ich irgendwie so ein, ich habe eigentlich meine Oma angerufen, um zu erzählen, dass ich jetzt schuldenfrei bin endlich mal. Eigentlich ein guter Punkt, ne? Also eigentlich etwas, worüber man sich freuen könnte. Das Erste, was er gemacht hat, hat sich gleich den Hörer geschnappt und hat mich irgendwie angeschrien, dass ich und meine Mutter ihn ja verstoßen haben und ihn zum Menschen zweiter Klasse degradiert haben. Und ich soll ihm doch eine Einladung nach Deutschland machen, damit er zum Grab seines Sohnes kann. Also mein Bruder wurde vor ein paar Jahren ermordet. Er hat ein Recht dazu, weil er ja mein Vater ist und er will nur das Grab seines Sohnes besuchen. Und ich meinte so, naja, wenn ich dir diesen Brief mache, wenn ich dir diese Einladung schicke, dann bin ich hier in Deutschland dafür verantwortlich, was du machst. Und das Problem ist, dass er sich halt schon dadurch bemerkbar gemacht hat, dass er einfach, wenn er besoffen ist, fängt er an, Leute auf der Straße einfach zu beleidigen. So wie so ein Penner einfach nur. Oder halt einfach nur Leute anzuschreien auf der Straße. Oder halt, keine Ahnung, wenn er besoffen ist, dann schmeißt er irgendwelche Sachen rum oder so. Also er ist körperlich nicht aggressiv gegen Menschen, immerhin. Er ist nur psychisch aggressiv gegen Menschen.
Ja.
Aber er beschädigt auch Dinge. Und dann bin ich halt rechtlich, so gesehen, ja eigentlich für ihn verantwortlich. Sobald er Scheiße baut, fällt das alles auf mich zurück, wenn ich ihn nach Deutschland lasse, mit dieser Einladung sozusagen, wenn ich sozusagen die Verantwortung für ihn übernehme. Und deswegen habe ich ihm gesagt, sorry Dude, das kann ich nicht machen. Wir haben schon mehrere Situationen gehabt, wo es gut ausgegangen ist, einfach nur dadurch, dass die Leute keine Anklage erhoben haben. Und wenn das passiert, wenn ich das jetzt für dich mache, also eigentlich ist sein Ziel nur, dass er irgendwie, wenn ich ihn einlade oder so, dann kriegt er irgendwie Visum günstiger oder so. Und ein deutsches Visum kostet drüben halt einen halben Monatsmindestlohn.
Okay.
Das ist halt ein bisschen anders da. Aber trotzdem, ich kann das nicht machen. So leid es mir tut, aber
ist ja auch nachvollziehbar.
Ich muss mich halt auch selber schützen irgendwie, ne?
Wow.
Ja. Also genau, das Gespräch hatte ich heute. Und ich habe halt Angst davor, dass es meine Oma einfach irgendwann ihr Herz einfach aussetzt und sie einfach tot ist. Aber gleichzeitig freue ich mich auch drauf, weil dann fällt er nämlich richtig auf die Schnauze. Dann lernt er nämlich die Konsequenzen seiner Taten. Hoffentlich mal. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht bleibt er für immer so und dann ist es mir eigentlich auch egal. Also ich meine irgendwie, wie soll ich sagen, mein Vater ist ja, das ist so ein bisschen wie Darth Vader. Also ich meine, er ist jetzt ja der Mr. Hyde, so vom Ding her. Mhm. Ich kannte ihn ja noch als Dr. Jekyll, als den witzigen Typen, der irgendwie gerne Gitarre spielt und so. Und er ist ja nur im Laufe der Zeit zu Mr. Hyde geworden. Und ich krieg meinen Vater ja nicht so zurück, wie ich ihn haben will.
Ja.
Das ist halt das Ding. Ich werde meinen Vater nicht zurückkriegen, wie das innere Kind in mir ihn sich wünscht. Was ich stattdessen habe, ist dieses Monster, womit ich am liebsten nicht viel zu tun haben will. Und irgendwie wäre es wäre eine Erlösung für alle, auch für ihn selber, glaube ich, wenn er einfach den Abgang machen würde.
Wow.
Naja.
Okay.
Ja, hey, das ist meine Familie.
Ding!
Ach ja.
Wow.
Naja, okay. Hey, aber wovor hast du Angst?
Ja, wovor habe ich Angst?
Auf eine Art zu sterben, die nicht durch Umfallen ausgelöst wird oder sowas, keine Ahnung.
Das auch, ja, aber eigentlich davor, dass ich nie an den Punkt komme, wo ich mit mir selbst zufrieden bin.
Ach, scheiße, ja.
Ich bin, wie gesagt, sehr selbstkritischer Mensch und halte halt nicht wirklich viel von mir. Das ist mein Problem.
Ja.
Und ich kann halt immer nur für andere stark sein, aber nie für mich selbst.
Ja.
Und das ist das Problem, dass ich halt wirklich Angst habe, dass ich das nie auf die Reihe kriege, mich mal selber wertzuschätzen irgendwie. Oder anzuerkennen, was ich geleistet habe.
Also, was ich gelernt habe, ist, dass es schwierig ist, das konstant zu halten.
Hm.
Aber dass es durchaus passieren kann, dass du diese Momente immer öfter bekommst, in denen du es wirklich anerkennst, was du geschafft hast. Das kann man mit der Zeit hinbekommen.
Ja, also das wäre schön.
Ja, wenn dir das irgendwie hilft. Also ich kann sagen, klar, natürlich habe ich immer wieder so Momente, wo ich mir denke, scheiße, ich habe nichts drauf, ich bin 30 und wohne bei meiner Mutter. Also so, ich hänge völlig hinterher, was meine Entwicklung angeht. Aber dann denke ich mir wiederum, ich habe nur deswegen mit 30 bei meiner Mutter gewohnt, weil ich diesen scheiß Studentenkredit loswerden wollte und es verantwortungslos gewesen wäre, auszuziehen mit einem 20.000 Euro Studentenkredit am Arsch.
Ja.
So, vom Ding her habe ich dieses Jahr meines Lebens dafür geopfert, um mir eine solidere Basis für die Zukunft aufzubauen. Und das muss ich wiederum anerkennen. Also so, das sind so zwei Seiten, die halt immer wieder in mir ringen. Also zum Beispiel, selbst wenn es teilweise auch die gleichen, also so theoretisch das gleiche Problem betrifft. So, also so zwei verschiedene Perspektiven, die immer die ganze Zeit miteinander ringen. Und irgendwann hast du so Momente, wo vielleicht mal das gute Argument ein bisschen stärker zählt. Das sind die guten Phasen dann, wenn das passiert. So kenne ich das zumindest. Naja. Jetzt bin ich wieder dran.
Ja.
Oh Gott. Oh Gott. Ich habe Angst davor, dass meine Schwester in die gleiche Falle tappt wie ich und sich einen Studentenkredit an die Backe labern lässt. Und ich hoffe so sehr, dass ich das verhindern kann bei ihr. Sie soll nicht durch die gleiche Scheiße gehen wie ich. Sie ist 9, aber ich bin am Überlegen, ob ich jetzt einfach schon mal so ein Sparkonto für sie anlege, damit sie die Studiengebühren bezahlen kann. Irgendwann.
Oh, ja. Oh, Mensch.
Naja, davor habe ich Angst.
Okay, nachvollziehbar, verständlich. vor was habe ich Angst? Ja, immer irgendwie auf der Suche zu sein nach einem Beruf, der einem Spaß macht. Also selbst wenn ich das jetzt hier mag, was ich gerade im Praktikum getan habe und das wohl auch meine zukünftige Arbeit sein wird, jetzt nicht genau da, wo ich jetzt war, aber so in dem Feld halt, dass mir das dann auch irgendwann nicht mehr gefällt oder auch irgendwie wieder was mit mir macht, wo ich dann sage, okay, kann ich nicht mehr. Weil ich kenne es halt im Moment nur so, dass man einen Beruf macht, der einem gefällt und dann gefällt er einem nicht mehr und dann macht er einen fertig.
Das ist mega existenziell irgendwie. So, oh shit. Ey. Besonders, das ist so scheiße, wenn man das nicht vorhersehen kann. Also so, wenn das einfach passiert. Du kannst ja nichts dafür, dass dir dein Job nicht mehr Spaß macht. Oder vielleicht kann der Job was dafür, dass er dir nicht mehr Spaß macht oder so. Aber du kannst dich so schlecht dagegen wehren. Du kannst ja nicht sagen, oh nö, ich zwinge mich jetzt dazu, meinen Job zu mögen. Das geht ja auch nicht. Das ist ja Bullshit. Und dann hängst du da.
Ja.
Fuck. Scheiße, ey. Ich habe mir auch immer so gedacht, ey, mein Job ist vom Ding her geil. Also ich habe so eine Hassliebe mittlerweile zu meinem Job. Ich wünsche mir diese Freiheit und die Kreativität an meinem Job, das ist geil. Mhm. Aber die Deadlines, die Deadlines, die ficken mein Herz und mein Hirn und alles irgendwie. Ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwann an einem Herzinfarkt sterbe, dann wegen irgendeiner Deadline.
Oh Gott.
Das ist einfach nicht okay.
Das ist genau der Grund, warum ich keinen Job will, der was Kreatives macht. Ich bin ein super kreativer Mensch. Ich male, ich schreibe, wirklich, ich bastel jedes Geschenk, ohne Witz, an jedem Geschenk ist irgendwas Selbstgebasteltes dran. Aber das Problem ist, wenn ich das nicht als Ausgleich in der Freizeit mache, sondern auf Druck, ich glaube, dann hätte ich überhaupt keinen Freizeitausgleich mehr, weil ich dann keinen Bock mehr hätte, das zu Hause zu machen.
Ich kann bestätigen, dass das so ist, ja.
Oh,
ich habe zu Hause keinen Bock drauf, irgendwas noch zu machen. Vom Ding her, ich bin gut in dem, was Leute in ihrer Freizeit machen würden.
Oh Mann.
In diesen Dingen, die Leute eigentlich als Hobby machen. Und was vielleicht auch eher ein Hobby sein sollte, theoretisch. Auch wieder so eine super existenzielle Geschichte, wo ich mir so denke, ist mein Job wirklich ein Job? Oder ist es so, ist das so das Erste, was gekürzt wird? Ich meine, ich habe immer so die Theorie, okay, ich meine, wenn jetzt Krieg wäre, dann würden auf jeden Fall die Jobs bleiben, die wirklich wichtig sind. So, keine Ahnung, irgendwas Stahl, Industrie, bla. Und wozu brauchst du Grafikdesigner? Vielleicht um die Propagandaposter zu gestalten oder irgendwelchen Scheiß, aber das ist halt so.
Das ist aber wenigstens mal eine Verwendung.
Ja, genau.
Also irgendwas würdest du machen.
Und dann frage ich mich so, wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Umschulung zu machen, damit ich irgendwie einen dieser echten Jobs bekomme, wenn dann der Dritte Weltkrieg ausbricht oder so, keine Ahnung. Ja.
Oh je.
Okay. Wo habe ich noch Angst? Ich habe Angst davor, dass es niemals einen Ort geben wird, den ich wirklich zu Hause nennen kann. Also so etwas, was für mich für immer provisorisch ist und irgendwie für immer, das ist nur der nächste Schritt bis zur nächsten Wohnung oder keine Ahnung. Ich meine, ich bin noch nicht mal so weit, dass ich meine erste Wohnung beziehen kann, aber irgendwie, ich habe Angst davor, dass alles nur so ein Zwischenstopp ist für etwas Größeres, was ich mir irgendwie in meinem wirren Größenwahn ausmale und ich das dann nicht genießen kann, so richtig.
Okay.
Dass ich das hier und jetzt nicht genießen kann. Ich glaube, das ist die Angst, die dahinter steckt letzten Endes.
Also ich muss gerade ganz ehrlich sagen, ich heule.
Was, weil, wieso?
Ich kann auch ohne Witz, ich kann das, was du am Anfang gesagt hast, ich kann das so gut nachvollziehen, dieses einen Ort, den man nicht wirklich zu Hause nennen kann.
Mhm.
Das ist genau das, weil ich bin vor 11 Jahren zu Hause ausgezogen und ich bin seitdem in einem Studentenwohnheim gewesen, in 2 Wohnungen während meiner Ausbildung, dann in einer Wohnung in Darmstadt, wo ich mich absolut nicht wohl gefühlt habe. Und jetzt wohnen wir hier in diesem kleinen Ort, der eigentlich ganz schön ist und wirklich schnucklig. Und die Wohnung ist auch echt super. Aber es ist halt wieder echt weit weg von zu Hause, von meiner Familie, von meinen Eltern und so. Und ich habe Angst, dass ich das nie unter einen Hut kriegen werde.
Ja.
Oh Mann.
Ja. Aber du bist ja kurz davor, eine wichtige Etappe abzuschließen.
Mhm.
Und dann werden sich sowieso neue Dinge öffnen, sozusagen, für dich. Also neue Möglichkeiten. Und du wirst ja dann Veränderungen automatisch herbeiführen von dir aus. Mhm. Und vielleicht ist eine der Veränderungen ja, dass ihr irgendwo anders hinzieht, wo du es endlich mal zu Hause machen kannst, ne? Also so, wo du die Bude endlich mal zu deiner machen kannst. Und ja.
Ich hoff's.
Und vielleicht auch mal ein bisschen länger da bleibst.
Ja, weil ich hoffe es wirklich. Also in dem einen Ding habe ich 2 Jahre gewohnt, in dem anderen ein halbes, dann 2,5 Jahre, dann okay, 4 Jahre. Aber wie gesagt, das war wirklich, oh, das war richtig schlimm. Ja, und hier sind wir jetzt in einem halben Jahr.
Ja.
Und ja, ich weiß auch nicht. War das irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes.
Ja, das ist so dieses zwischen den Stühlen. Das sorgt ja auch für Anspannung konstant, einfach nur so.
Ja.
Also, wenn du jetzt keine Angst mehr hast, würde ich sagen, können wir zur Liebe übergehen.
Ja, gerne.
Okay. Ich liebe Museen. Super simpel. Es spielt keine Rolle, welche Art von Museen es sind. Es ist meistens einfach nur faszinierend, was man da zu sehen bekommt. Also, ich glaube, eines meiner Lieblingsmuseen hier in Hamburg ist das Museum für Völkerkunde, wo so alte Handwerkskunst ausgestellt ist. So irgendwelche Töpfe oder Schmuck oder sowas. Und ich frage mich dann immer, Alter, das ist 500 Jahre alt. Wie haben die das mit den Mitteln von damals gemacht? Wir haben 3D-Drucker heutzutage. Das ist kein Problem, diese ganzen Details zu machen. Aber die Typen hatten, keine Ahnung, Stöcke und Steine, um das so detailliert hinzukriegen. Und ich denke mir dann so, krass, das ist halt richtiges Kunsthandwerk. Richtig so mit den Händen. ja.
Also sehen, was andere Leute können mit ganz wenig Mittel.
Das ist einfach krass. Und dann kommst du dir halt auch so richtig erbärmlich vor und denkst dir, scheiße, ich habe eine Undo-Taste. Die hatten das nicht. Ich habe Steuerung Z. Wie haben sie das gemacht, diese Freaks?
Oh Mann.
Aber genau deswegen liebe ich Museen. Ich finde das immer alles sehr, sehr faszinierend und beeindruckend. Und man lernt immer sehr viel.
Das ist auch was Schönes, ja. Okay, ich liebe Hamburg.
Echt?
Ja, nee, wirklich. Also es ist.
Na, ist auch eine schöne Stadt, kann man nichts gegen sagen. Also ich meine, es ist okay, ja. Das ist auch.
Nee, das ist, ich bin in einer mittelgroßen Stadt aufgewachsen, so 50.000 Einwohner ungefähr. Und ich habe danach eigentlich immer eher so auf dem Dorf gewohnt oder in so Vorstädten.
Ja.
Und deshalb fand ich das ganz schön, dass Hamburg 2012 war das, die erste richtig große Stadt war, die mir richtig gut gefallen hat. Also ich war davor in Berlin, ich war auch schon mal in München, aber Hamburg ist einfach was komplett anderes.
Ja.
Das ist, oh mein Gott, ich stand auf der Straße mit einem Straßenplan und in Berlin wurde ich komplett ignoriert oder die Leute haben mir gesagt, wir haben keine Zeit, mir jetzt den Weg zu zeigen. Und in Hamburg kam eine, wo geht's denn hin? Und ich so, okay, ich will da und dahin. Ja, dann gehe ich gerade mit. Ich muss sowieso in die Richtung. Woher kommst du denn? Und
geil.
Es ist diese Herzlichkeit, die hat mich direkt von Anfang an fasziniert. Und ich finde es einfach wunderschön. Ich liebe die Speicherstadt. Ich liebe diesen ganzen Touristenkram. Ich stehe tierisch drauf. Und ich liebe Wasser. Wirklich.
Ja, das hat die Stadt in Massen. Ja. Das ist das Gute an Hamburg, wirklich. Wasser und Grünflächen, das ist schon echt das Ding. Das vermisse ich einfach an Berlin. Und auch wenn Berlin halt riesige Parks hat und so, bis du da erstmal hinkommst an diese Parks, musst du erstmal an, was weiß ich, wie vielen Kilometern graue Betonblöcke vorbei, habe ich das Gefühl. Und die Straßen gehen halt echt so, wenn du in Berlin ohne Auto unterwegs bist oder halt nur mit den Öffis oder so, dann zu Fuß kannst du es einfach knicken. Also die Stadt kannst du vergessen. Die Straßen gehen bis in den Horizont. Du kannst einfach so die Erdrundung praktisch am Ende so angucken. Und es ist einfach zu krass. Berlin überfordert mich total. Also ich mag vom Ding her, wenn man erstmal so drin ist, ich habe halt eine Zeit lang eine Fernbeziehung in Berlin gehabt. Und wenn man so ein bisschen drin ist, dann gibt einem Berlin echt viel Energie und so. Aber wenn du nicht auf dieser Welle mitreitest, dann zieht sich das auch richtig krass runter. Da habe ich das Gefühl, so das überfordert irgendwie. Es ist die ganze Zeit nonstop Power irgendwie. Das ist Berlin für mich. Aber ich brauche auch mal meine Ruhe, ganz ehrlich.
Ja, ich finde halt einfach, Hamburg ist halt nicht so aufgeregt wie andere Großstädte. Das hat so eine Lässigkeit irgendwie.
Ja.
Ist so unaufgeregt.
Genau. Passender Übergang. Ich liebe Stille. Bei mir zu Hause gibt's die nicht so oft zurzeit, weil wir haben halt ein Kind, also meine Schwester ist da. Und ey, puf, jedes Mal, wenn ich die Chance habe, irgendwie, deswegen bin ich so oft auch am Wochenende hier auf der Arbeit, weil das einer der wenigen Orte ist, wo ich einfach meine Ruhe habe und niemand irgendwie rumschreit und rumhüpft. Und ich meine, ich mag meine Schwester, es ist wirklich sehr putzig immer, was sie für Bullshit baut und so. Aber mein Gott, ey, Kinder haben einfach so eine, das ist wie dieser Duracell-Hase. Die laufen einfach nonstop. So, und ich so, fuck, bitte, werd müde. Kannst du nicht einfach nur ein bisschen müde werden?
Ja.
Oh, Jesus, ey.
Oh mein Gott. Okay.
Ja. Genau. Ich mag Stille.
Ich mache jetzt etwas ganz Einfachem weiter. Ich mag Lego.
Ah.
Das ist einfach. Ich habe als Kind nicht sonderlich viel Lego gebaut, einfach weil ich es nie durfte, weil mein Bruder mir immer alles weggenommen hat, bevor ich bauen konnte.
Frech.
Ja, total. Also 3 Jahre älterer Bruder. Es gab Jahre, da habe ich das verteufelt und es ist einfach, seit ich so 14, 15 bin, das Beste der Welt. Ich habe das wirklich nicht sonderlich gemocht, weil ich halt nie wirklich rausgefunden habe, was da dran so toll sein soll, was zusammenzustecken. Aber das hat was komplett Meditatives, wirklich. Ich habe letztens auch wieder ein bisschen Geld investiert, und habe mir diesen Harry Potter Hogwarts Express gekauft. Es war einfach nur mega geil. Ich habe wirklich, ich habe eine Stunde daran rumgewerkelt mit einem guten Weinchen und es ist toll. Ich konnte in der Zeit so viel über mich selbst nachdenken. Ich konnte Regeln befolgen. Ich habe gesagt bekommen, okay, steck das Teil auf das und dann funktioniert das. Das sind Anweisungen, das macht Spaß.
Das ist ja fast sowas wie ein 3D-Puzzle, oder? So irgendwie. Ja. Puzzles werden ja auch dazu benutzt, um irgendwie so voll meditativ da irgendwie abzuschalten.
Aber Lego ist halt wieder ein Ticken geiler.
Klar, es ist 3D und du hast auch die Freiheit, das komplett auseinanderzunehmen und was Neues draus zu bauen. Das ist schon geil. Ich habe neulich so über AliExpress habe ich so inoffizielle Legos bestellt. Die passen halt eins zu eins auf die normalen Legos, aber Lego würde zum Beispiel niemals Figuren von Robocop und Alien machen. Und ich habe mir jetzt das ist schon, also komplett Copyright aus dem Fenster geworfen so. Aber ich habe jetzt Lego Robocop und ein Lego Alien bei mir rumstehen auf dem Arbeitsplatz.
Du hast einen Xenomorph. Lego.
Ja, ich habe einen Lego Xenomorph. Ja. Und das Ding kostet nur 1 Euro.
Oh mein Gott, ich will das.
Das ist super billig.
Oh mein Gott.
Ich kann dir einen Link schicken.
Oh ja, bitte. Oh, wie gut. Mann.
Man muss aber einen Monat warten, bis das Ding geliefert wird, weil aus China auf dem Landweg.
Das ist egal. Okay. Mega gut, cool.
Ja.
Oh.
Okay. was liebe ich noch? Ich liebe es, unnötigen Ballast wegzuschmeißen. Also mein Zimmer war vor ein paar Monaten einfach komplett voll mit Bullshit und ich habe so richtig aussortiert einmal und das fühlt sich so geil an, als könnte man wieder atmen irgendwie.
Ja, ich habe das auch gemacht. Also dieses Jahr, wie gesagt, wir sind ja umgezogen und ich habe wirklich, glaube ich, 1/3 unseres Hausstands komplett entsorgt.
Ja.
Ja, ich weiß, jeder hat diese obligatorische Schublade mit der Tupperware, wo alles rausfällt, wenn man sie aufmacht. Aber man braucht den Scheiß nicht. Ja, siehst du, man braucht den Scheiß nicht. Deshalb weg damit.
Nein. Ey,
das ist sowas Schönes.
Ja. Man kommt mit so wenig aus eigentlich und man fühlt sich viel besser, wenn man wenig hat, habe ich gemerkt, im Auslandssemester. Also ich hatte 15 Quadratmeter, ein schäbiges kleines Zimmer, einen Kleiderschrank mit, was weiß ich, 4, 5 Shirts oder so. Ey, und ich war glücklicher, als ich hier jemals war irgendwie, weil je weniger Bullshit ich um mich herum habe, desto besser fühle ich mich. Also ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich normal oder so. Das werden bestimmt irgendwelche komischen Studien bestätigen, dass das irgendwie gut tut, wenn man nicht zu viel Kram in seinem peripheren Blickfeld hat und so irgendwie, was einen ablenkt.
Ja, man braucht keine große Wohnung, man braucht nicht viele freie Flächen. Man kann auch auf kleinstem Raum irgendwie so Ordnung halten oder halt so minimal einrichten, dass man sich wohlfühlt.
Ich bin auch sehr beeindruckt von dieser Minimalismusbewegung, die irgendwie zurzeit so voll im Trend ist. Ich würde mich jetzt nicht an alle Regeln da halten oder was auch immer, falls es das überhaupt gibt irgendwie, aber ich beobachte das immer so ein bisschen so nebenbei und manchmal lasse ich mich davon so ein bisschen inspirieren, weil ich mir wirklich denke, so ey, man braucht nicht viel.
Ich liebe Autofahren.
Okay. Was genau daran?
Wenn Leute die Augen verdrehen, wenn sie sagen, oh mein Gott, ich fahre heute 2 Stunden nach, keine Ahnung, nach Köln oder so. Mhm. Ich bin der Erste, der sagt, ja, ich bin dabei. Es gibt wirklich nichts Cooleres als lange Autofahrten. Natürlich ist Stau scheiße, aber wenn es so schön glatt durchläuft, man ist eigentlich alleine mit sich selbst, aber man kann richtig schön selber man selbst sein.
Fluchen deswegen die Leute die ganze Zeit sich gegenseitig ansehen.
Rumfluchen, rumschreien, man kann schön laut und schief zur Musik mitsingen. Mhm. Und das ist das, was ich so mag.
So eine kleine mobile Kapsel, in der du durch die Welt driftest.
Genau, ich mag das. Also wirklich, ich fahre richtig gern Auto.
Okay, cool. Ich glaube, ich mache einen Rap draus. Und ich meine damit, dass ich jetzt diesen Podcast beenden kann. Alter, das war eine crazy Folge.
Ja.
Wir sind echt hin und her geskippt, wie nichts Gutes. Aber ich hoffe, dass ihr Zuhörer da draußen euch etwas daraus mitnehmen konntet. Danke, Arne, dass du dabei warst heute. Wenn die Leute dich erreichen wollen würden, könnten sie das tun erstens? Und wenn ja, wie?
Über Twitter. Und zwar über @Anne. Das wird geschrieben. @Anne SCH. Also es ist quasi ein Sch.
Ich mache das in die Shownotes, dann müssen wir das nicht buchstabieren.
Okay. Perfekt.
Sehr gut. Ihr findet diesen Podcast auf iTunes, Anchor, SoundCloud leider nicht mehr, weil die zu viel Geld wollen. Aber vielleicht kommt es irgendwann, wenn ich mein Patreon zum Laufen gekriegt habe. Habe ich gerade Patreon gesagt? Ich habe zwar einen Patreon, aber er ist noch nicht aktiv. Also ich kümmere mich darum, dass der vielleicht irgendwann nächstes Jahr oder so online geht. Und dann könnt ihr mir Geld in den Rachen schmeißen, um meine Serverkosten zu decken, wenn ihr Bock drauf habt. Jedenfalls folgt dem Podcast auf Twitter und auf Instagram. Auf Instagram poste ich ab und zu so kleine Updates, wie es aussieht mit neuen Folgen. Und dann könnt ihr meine Fratze in all ihrer Pracht betrachten und anhören und alles. Wenn du da draußen bist und es dir beschissen geht, dann denk daran, dass du nicht allein bist, Mann. Ich meine, hör dir das mal an. Ey. Hier sind zwei völlig verrückte Leute, die über den krassesten Scheiß einfach miteinander reden können. Und du kannst solche Leute auch finden. 100 Pro, weil ich habe sie auch gefunden. Ich habe es auch irgendwie hingekriegt. Und wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch, Dude. Oder Mädel oder was auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.